Der Internationale Frauentag steht an am 8. März und wir nehmen das mal zum Anlass, uns anzuschauen, was die Forschung denn über den Stand der Gleichberechtigung sagt. Unser Thema heute im Spektrum-Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer. Schön, dass ihr dabei seid.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
Der 8. März, das ist der Internationale Frauentag. Ein Datum, das weltweit für Gleichberechtigung, Sichtbarkeit und politische Teilhabe von Frauen steht. Entstanden ist das Ganze so Anfang des 20. Jahrhunderts aus der internationalen Arbeiterinnenbewegung tatsächlich. Da haben Frauen Wahlrecht gefordert, bessere Arbeitsbedingungen und eben auch bessere Bezahlung, gleiche Bezahlung. Und seitdem hat sich natürlich viel getan. Aber es ist eben längst nicht alles erreicht beim Thema Gleichberechtigung. Auch heute noch zeigen Zahlen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft, Frauen sind in vielen Bereichen noch immer benachteiligt und unterrepräsentiert. Und das hat natürlich Folgen. Und über genau diese Zusammenhänge möchte ich heute sprechen, und zwar mit Daniela Mocker. Die ist stellvertretende Chefredakteurin von Spektrum der Wissenschaft. Und gemeinsam schauen wir mal auf den Internationalen Frauentag aus gesellschaftlicher und eben wissenschaftlicher Perspektive. Was sagt die Forschung denn zum Beispiel zur Gleichberechtigung? Wo stehen wir wirklich? Und warum betrifft uns das Thema alle, eben nicht nur am 8. März? Hallo Daniela.
Hallo Marc.
Ja, Daniela, fangen wir doch mal so an. Es heißt ja jetzt oft mittlerweile so, Gleichberechtigung, die ist zumindest bei uns jetzt hier, sag ich mal in Deutschland, schon weitgehend erreicht. Was sagen denn die Daten?
Ja, also die Daten ist erstmal ziemlich weit gefasster Begriff, weil es gibt zu dem Thema natürlich ganz viele Daten, die man sich anschauen kann. Und je nachdem, wie man Ungleichheit genau messen will und welche Lebensbereiche man sich eben genau anschauen will, kann man eben auch ganz andere Daten heranziehen. Ja, und vielleicht entsteht deshalb auch manchmal der Eindruck, dass das Feld so wahnsinnig kontrovers ist, weil ich mir eben aus dieser Fülle an Daten oft auch irgendwas rausziehen kann, das Ungleichheiten dann eben größer oder eben kleiner erscheinen lässt. Also je nachdem, wie ich gerade argumentieren will. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, wie man Gleichberechtigung eigentlich genau definiert. Also die gängigsten Definitionen von Gleichberechtigung lassen sich vielleicht ungefähr so zusammenfassen, dass Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern bedeutet, dass Männer und Frauen und Jungen und Mädchen die gleichen Chancen und Rechte in allen Lebensbereichen haben. Dann gibt es natürlich aber auch Definitionen, die auch die Pflichten noch explizit mit einschließen, die also sagen, Gleichberechtigung heißt nicht nur, dass Männer und Frauen die gleichen Chancen und Rechte haben, sondern auch die gleichen Pflichten. Und das macht natürlich nochmal ganz andere Diskussionsfelder auf. Also wenn wir uns zum Beispiel an die Debatte über den Wehrdienst erinnern, die jetzt gerade geführt wird, oder eben über eine allgemeine Dienstpflicht. Die Ziele der Bundesregierung zur Geschlechtergleichheit, die sind tatsächlich auch relativ weitreichend, relativ vielschichtig. Das ist vielleicht manchen gar nicht so bewusst. Da ist zum Beispiel ein Ziel, also neben Zielen, die eben auf Chancengleichheit von Männern und Frauen einzahlen, zum Beispiel auch, dass man alle Formen von Gewalt gegen Mädchen und Frauen beseitigt. Und ich glaube, das ist ein Aspekt, den man in der Diskussion vielleicht auch gerne mal übersieht. Also, dass auch das ein Zeichen und ein wichtiges Merkmal von Gleichberechtigung ist. Und wenn man sich jetzt so das große Gesamtbild anschaut, dann zeigt sich aber schon recht deutlich, dass wir in den vergangenen Jahrzehnten an vielen Stellen zwar gute Fortschritte gemacht haben und in den meisten Bereichen eben auch viel erreicht haben, aber es ist eben auch noch eindeutig ganz viel Luft nach oben. Und ich würde sagen, bevor sich das nicht ändert, kann man auch nicht sagen, dass wir Gleichberechtigung bei uns schon erreicht hätten.
Und so lange braucht es eben auch diesen Feiertag oder diesen 8. März. Für manche, die nennen das ja einen Kampftag. Für Berlinerinnen und Berliner vielleicht ist es auch einfach ein Feiertag, ja, also ein freier Tag in dem Moment. Und es wird natürlich auch marketingmäßig schon teilweise auch gut ausgeschlachtet, ne? Für manche wird ein Marketing-Event aus diesem Kampftag auch. Inwiefern denkst du denn, braucht es so einen Feiertag wie diesen Internationalen Frauentag auch aus deiner Sicht?
Ja, das ist eine ziemlich gute Frage. Und ich würde sagen, die Antwort hängt vor allem auch damit zusammen, wie man generell zu Feiertagen steht. Da kann man ja auch ganz unterschiedliche Ansichten haben. Mhm. Feiertage sind ja in der Regel erstmal Ereignissen gewidmet, die eine besondere gesellschaftliche oder religiöse Stellung einnehmen. Und in Deutschland sind Feiertage grundsätzlich in den einzelnen Bundesländern festgelegt. Und davon gibt es im Prinzip auch nur eine einzige Ausnahme. Das ist nämlich der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober. Das ist tatsächlich der einzige Feiertag, der bundesrechtlich festgelegt ist. Und daneben haben sich die Länder dann noch auf 8 weitere Tage geeinigt, die tatsächlich in allen Bundesländern gleichermaßen Feiertage sind. Und darüber hinaus gibt es dann eben zahlreiche Abweichungen. Und damit ist es eigentlich ziemlich wahrscheinlich, dass wir alle je nach Wohnort irgendwelche Feiertage feiern, die in anderen Bundesländern vielleicht gerade keine Feiertage sind oder umgekehrt. Und ich glaube, allein daran sieht man schon ganz gut, wie weit die Meinungen darüber, welche Ereignisse einen Feiertag verdient haben, auch auseinandergehen können. Und natürlich kann die Wissenschaft dann am Ende auch keine finale Antwort auf so eine Frage liefern. Man kann sich aber so ein bisschen anschauen, was der Internationale Frauentag eigentlich ist. Also der Internationale Frauentag oder auch Weltfrauentag oder auch einfach nur Frauentag, je nachdem, was man sagen möchte, ist ja erstmal vor allem ein Welttag, der seit mehr als 100 Jahren inzwischen in verschiedenen Formen und in verschiedenen Ländern begangen wird. Und der Weltfrauentag hat grundsätzlich sozialistische Wurzeln und ist im Rahmen der Frauenbewegung Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden. Zum ersten Mal hat man ihn tatsächlich im Jahr 1911 gefeiert, allerdings da noch am 19. März. Und dieser Termin mit dem 8. März, der hat sich dann erst so einige Jahre später eingependelt, ab dem Jahr 1921. Und ursprünglich war es eben mal das Hauptziel dieses Tages, mit verschiedenen Aktionen und eben auch Demonstrationen die Forderung nach dem Frauenwahlrecht zu unterstreichen. Und als das dann peu à peu in den Ländern errungen wurde, da sind dann immer mehr andere Themen und andere Felder der Ungleichbehandlung in den Mittelpunkt des Tages gerückt. Grundsätzlich, das ist sicher auch erwähnenswert, hat der Internationale Frauentag dann auch bei kommunistischen Strömungen relativ viel Anklang gefunden. Vor allem, nachdem sich auch die Frauenrechterin Clara Zetkin, die den Tag damals mit ins Leben gerufen hat, der Kommunistischen Partei Deutschlands angeschlossen hat. Mhm. Und dadurch bekam die Idee dann für viele so eine Art kommunistischen Anstrich erstmal. In der Weimarer Republik gab es deshalb auch zeitweise sogar mal 2 Frauentage, also einen sozialdemokratischen ohne festes Datum und dann eben einen kommunistischen am 8. März. Und ja, wie ging es dann weiter? Die Nationalsozialisten haben den Tag dann sogar mal ganz verboten, weil er eben nicht in ihr Frauenbild gepasst hat und nicht zu ihrer Ideologie gepasst hat. Da hat man ja die Frau ganz klar als Mutter gesehen und hat deshalb eben auch den Muttertag eine deutlich höhere Bedeutung beigemessen. Dann hat es auch ein bisschen gedauert, bis er im Westen, dann im geteilten Deutschland, hervorgekommen ist, also erst eine gewisse Zeit in Vergessenheit geraten und ist dann eigentlich erst wiederentdeckt worden im Westen, als so in den 1970er Jahren die Frauenbewegung auch wieder mehr Aufwind bekommen hat. Mhm. Von den Vereinten Nationen ist dann der 8. März im Jahr 1975 offiziell zum Internationalen Frauentag erklärt worden und seitdem gibt es dann eben diverse Veranstaltungen mit wechselnden Schwerpunktthemen, die diesen Tag auch begleiten. Und inzwischen ist er auch in diversen Ländern ein gesetzlicher Feiertag und bei uns in Deutschland eben zumindest in Berlin und übrigens auch in Mecklenburg-Vorpommern.
Ja, ja.
Also nicht nur Berlin, genau. Mhm. Und ja, weil du mich ja auch nach meiner persönlichen Sicht gefragt hast, ich glaube, man kann den Frauentag aus dieser historischen Sicht schon so ein bisschen ambivalent sehen. Aber wenn man sich das so aus der heutigen Perspektive anschaut und als das anguckt, was der Tag heute ist, nämlich ein Tag, an dem wir eben die historischen Erfolge der Frauenbewegung feiern und eben gleichzeitig auch auf die noch bestehende Ungleichheit hinweisen, dann finde ich, dass man durchaus ganz gut argumentieren kann, warum man den Frauentag zu einem Feiertag erklären sollte. Also jedenfalls sind in meinen Augen die Argumente auch nicht schlechter als bei anderen Feiertagen.
Und dann lass uns noch mal so ein bisschen auf die Forschung gucken und das Thema Gleichberechtigung. Da stellt sich ja erstmal die Frage, wie soll man Gleichberechtigung überhaupt messen? Welche Indikatoren nutzen da die Forschung und wo liegen vielleicht auch die Grenzen?
Ja, also wie schon erwähnt, gibt es tatsächlich zahlreiche Indikatoren, mit denen man Gleichberechtigung messen kann. Also man kann es natürlich nicht direkt messen wie eine physikalische Größe, sondern man muss sich so ein bisschen Hilfswerten bedienen. Eine der größten und umfangreichsten Maßzahlen, die das versucht, das ist der Gender Equality Index oder auch Gleichstellungsindex auf Deutsch vom Europäischen Institut für Gleichstellungsfragen. Der misst im Prinzip, wie stark die Gleichberechtigung in der EU und in den einzelnen Mitgliedstaaten der EU ausgeprägt ist. Und genau, dazu werden momentan so 27 verschiedene Indikatoren aus verschiedenen Bereichen betrachtet. Und diese Bereiche sind zum einen Arbeit, also da geht es dann eben darum, in welcher Form Männer und Frauen am Arbeitsleben teilhaben. Es geht natürlich um Geld, also um finanzielle und ökonomische Situation der Geschlechter. Es geht um das Thema Wissen, also zum Beispiel, wie es um die Bildung steht und die Bildungschancen der einzelnen Geschlechter. Es geht auch um Zeit, auch eine wichtige Frage, wie viel Zeit Männer und Frauen zum Beispiel mit unbezahlter Care-Arbeit verbringen oder mit Aufgaben im Haushalt oder mit Kindererziehung. Mhm. Ein Punkt, der sich, glaube ich, aufdrängt, ist Macht, also wie stark Männer und Frauen in politischen Ämtern und in Führungspositionen vertreten sind. Gesundheit spielt eine wichtige Rolle, also wie gut ist der Gesundheitszustand und aber auch die Gesundheitsversorgung der einzelnen Geschlechter. Und der letzte Punkt ist eben Gewalt. Also wie oft sind Männer und Frauen von körperlicher und/oder sexueller Gewalt betroffen? Und aus all diesen Indikatoren ergibt sich dann so eine Art Gesamtscore, bei dem ein Wert von 100 sozusagen das Idealbild verkörpert, einer Gesellschaft, in der Männer und Frauen eben in allen Lebensbereichen komplett gleichberechtigt sind.
Okay, 100.
Genau, und an dem Wert kann man, glaube ich, auch ganz gut sehen, wir sind noch nicht bei diesem Idealbild angekommen. Also der Wert für die gesamte EU, der lag 2025 bei 63,4. Da ist also noch deutlich Luft nach oben. Und Deutschland liegt ziemlich genau auf diesem EU-Schnitt mit einem Wert von 63,2. Und so das Schlusslicht im vergangenen Jahr, das ist Zypern gewesen mit einem Wert von 47,6. Und Spitzenreiter war Schweden mit einem Wert von 73,7 und knapp dahinter war Frankreich.
Okay, also von diesen 100 erreichen selbst die Besten nur so ungefähr 74.
Genau, es gibt noch viel zu tun, könnte man sagen. Und da kann man sich natürlich auch Indikatoren angucken, die sozusagen nur einzelne Bereiche der Gleichberechtigung abbilden. Also zum Beispiel, wie viele Frauen in Unternehmen eine Führungsposition innehaben oder wie gut der Zugang von Männern und Frauen zu Bildungsangeboten ist. Und da gibt es eben auch bestimmte bekannte Maßzahlen, die sich auf solche einzelnen Bereiche fokussieren. Eine ganz bekannte, glaube ich, ist der Gender Pay Gap, den das Statistische Bundesamt immer rausgibt und der eben regelmäßig die Einkommensunterschiede zwischen Männern und Frauen in den Blick nimmt. Und, glaube ich, auch so ein bisschen in der öffentlichen Wahrnehmung häufiger mal zu finden, ist Gender Care Gap.
Ja.
Also eine Maßzahl, die erfasst, wie viel Zeit die Geschlechter eben mit unentgeltlicher Haushalts- und Care-Arbeit verbringen. Und dann gibt es natürlich noch viele weitere dieser Größen. Man kann sich da wirklich eine wahnsinnige Fülle angucken. Die Grenze, die liegt natürlich immer darin, dass man nie so eine Art absolute Maßzahl für Gleichberechtigung bekommt, sondern man bekommt immer was, was man in irgendeiner Form dann interpretieren muss, damit man überhaupt was damit anfangen kann. Wenn ich jetzt verschiedene Indikatoren zu so einem Index zusammenziehe, dann muss ich mich natürlich auch bei der Wahl meiner Indikatoren immer fragen, sind die eigentlich sinnvoll? Messen die überhaupt das, was ich eigentlich messen will? Und wenn ich die jetzt zusammennehme, verzerrt sich vielleicht allein durch die Zusammenstellung schon irgendwie das Bild, sodass ich ein Stück weit, ja, eben dann das rauskriege, was ich auch reingebe. Genau, dann gibt es natürlich, das ist auch ein entscheidender Punkt, immer noch zahlreiche Variablen im Hintergrund, die meine Indikatoren beeinflussen können. Der Gender Equality Index bezieht das zum Beispiel teilweise inzwischen auch mit ein und macht etwa sichtbar, wie Unterschiede im Alter oder im Bildungsgrad oder im Migrationshintergrund eben die Gleichheit zwischen den Geschlechtern beeinflussen können, weil es eben nicht so ist, dass die Ungleichheit zwischen Männern und Frauen immer gleich verteilt ist. Also es gibt Männer und Frauen, die sind deutlich stärker von Ungleichheit betroffen als andere. Was vielleicht auch noch wichtig ist, an der Stelle zu sagen, es ist wichtig und gut, dass man vorsichtig mit diesen Indikatoren und diesen Maßzahlen ist. Sie sind natürlich aber immer noch besser als unser Bauchgefühl. Also unser Bauchgefühl, das uns dann immer sagt, ach ja, es ist ja eigentlich schon alles ganz gut. Das ist natürlich wissenschaftlich auch keine besonders gute Bezugsgröße.
Klar, ja. Dann lass uns mal ein bisschen auf diesen berühmten Gender Pay Gap noch schauen. Der ist ja wirklich erstens mittlerweile ziemlich bekannt, hoffe ich. Und zweitens wird er natürlich auch zum Frauentag dann nochmal oft zitiert und auch die aktuellen Zahlen da so ein bisschen vorgelegt. Der hält sich ja hartnäckig. Was weiß denn die Forschung darüber, warum der so hartnäckig da bleibt?
Ja, also der Gender Pay Gap, der misst ja, wie schon erwähnt, die Einkommensunterschiede zwischen Männern und Frauen. Dabei unterscheidet man im Prinzip nach zwei Werten. Es gibt den unbereinigten Gender Pay Gap, der einfach sozusagen die allgemeine durchschnittliche Lohndifferenz zwischen Männern und Frauen ermittelt. Und genau das ist ganz wichtig. Und zwar ist diese Lohndifferenz immer berechnet auf den Stundenlohn. Ist vielen vielleicht nicht bewusst, war mir auch nicht so bewusst vorher. Aber es geht hier wirklich um den Vergleich des durchschnittlichen Stundenlohns. Und dann gibt es eben noch den bereinigten Gender Pay Gap, der eine Reihe von Faktoren rausrechnet, die sich eben auf diesen Stundenlohn auswirken. Also zum Beispiel, ob jemand in Teilzeit arbeitet, weil in Teilzeit das Lohnniveau einfach generell ein bisschen niedriger ist, wie das Lohnniveau halt in meiner Branche aussieht und ja, welches Anforderungslevel mein Job im Prinzip hat. Diese Werte sind dann da rausgerechnet und man bekommt dann eben zwei unterschiedliche Werte. Der unbereinigte Gender Pay Gap, der lag 2025 bei 16%. Also Frauen haben im Schnitt 16% weniger pro Stunde verdient als Männer. Und der bereinigte Gender Pay Gap, der lag bei 6% zu Ungunsten der Frauen. Wenn man sich das mal durchrechnet, also bezogen auf einen durchschnittlichen Stundenlohn von 27,05 Euro bei den Männern und 22,81 Euro bei den Frauen, dann heißt das, dass Frauen im Schnitt ja, mehr als 4 Euro pro Stunde weniger verdienen oder eben immer noch 1,70 Euro pro Stunde weniger beim bereinigten Pay Gap. Hochgerechnet auf eine Vollzeitstelle oder selbst wenn man es nur auf eine Teilzeitstelle hochrechnet, dann kommt man, glaube ich, im Monat schon auf einen nicht unbeträchtlichen Wert an Unterschied, der sich da ergibt.
Ja, auf jeden Fall.
Und die Werte, die sind in den vergangenen 5 Jahren tatsächlich relativ konstant gewesen. Die sind nur minimal gesunken. Von 2024 auf 2025 ist der Gender Pay Gap sogar konstant geblieben. Und das hängt natürlich mit einigen offensichtlichen Faktoren zusammen, eben damit, dass Frauen immer noch häufiger in Teilzeit arbeiten und bei Teilzeit eben der Bruttostundenverdienst in der Regel ein bisschen niedriger ist, dass Frauen häufiger in Branchen arbeiten und in Berufen, die eben generell einfach weniger entlohnt werden und dass Frauen eben auch seltener Positionen erreichen, die dann sehr gut bezahlt werden. Das sind genau die Variablen, die dann eben beim bereinigten Gender Pay Gap auch korrigiert werden und deren Einfluss sich deshalb eben auch relativ gut beziffern lässt. Und daneben gibt es dann eben noch weitere Faktoren, die sich nicht so genau beziffern lassen, weil sie eben nicht explizit erhoben werden. Zum Beispiel, inwiefern sich Auszeiten aufgrund von Schwangerschaft oder Kinderbetreuung oder Pflege von Familienangehörigen auf solche Gehaltsunterschiede auswirken. Die These des Statistischen Bundesamtes ist, dass diese Faktoren aber zumindest für einen gewissen Teil des bereinigten Gender Pay Gaps verantwortlich sind. Und dann kann man sich jetzt fragen, warum halten sich diese Unterschiede denn so hartnäckig und warum sind sie da? Ja, das ist sicher ein Zusammenspiel aus gesellschaftlichen und persönlichen Faktoren. Also je nachdem, welchen Bereich des Gender Pay Gaps ich mir jetzt genau angucke. Da gibt es eben verschiedene Phänomene, die damit reinspielen. Zum Beispiel das Phänomen der gläsernen Decke, also dass Frauen häufig davon abhält, die höchsten Karrierestufen zu erreichen. Umgekehrt gibt es auch das Phänomen der klebrigen Böden, dass Frauen häufiger im Niedriglohnsektor oder in Teilzeitjobs festhält. Ja, zum Beispiel, weil sie eben immer noch häufiger Care-Arbeit übernehmen oder zum Beispiel ja auch Betreuungsangebote eben nicht so ausgebaut sind, dass Frauen dann auch Teilzeit arbeiten könnten.
Irgendwo zwischen gläserner Decke und klebrigen Böden, das trifft es eigentlich ganz gut. Wie kommt es denn dazu, Daniela, dass Frauen seltener überhaupt in diese Führungspositionen vordringen? Also vielleicht kannst du die Effekte dahinter noch ein bisschen ausführen.
Ja, gerne. Im Prinzip kann man sich den Karriereweg von Frauen so ein bisschen wie so einen dreiteiligen Hürdenlauf vorstellen. Also als erstes müssen sie quasi die klebrigen Böden überwinden, die sie häufig in schlecht bezahlten Jobs oder in Teilzeit festhalten. Das hängt damit zusammen, dass Frauen ja, eben häufiger Care-Arbeit übernehmen als Männer und deshalb zum Beispiel auch weniger Ressourcen haben, die sie dann in Erwerbsarbeit stecken können. Oder umgekehrt, dass sie mehr Ressourcen aufbringen müssen, wenn sie eben beides irgendwie nebeneinander schaffen möchten. Wenn ich keine ausreichende Kinderbetreuung habe oder zum Beispiel noch einen kranken Elternteil pflegen muss, dann kann ich schwerer Vollzeit arbeiten gehen. Ich kann auch weniger Überstunden machen, um meinen Arbeitseinsatz zu zeigen. Und nach Feierabend kann ich natürlich dann vielleicht auch nicht so gut networken, wie wenn ich jetzt keine weiteren familiären Verpflichtungen hätte. Genau, wenn es Frauen dann geschafft haben, sich von diesen klebrigen Böden zu lösen und dann tatsächlich irgendwann eine Führungsposition innehaben, dann machen sie häufig irgendwann mit der gläsernen Decke Bekanntschaft. Die gläserne Decke bezeichnet im Prinzip so eine Art unsichtbare Barriere, die Frauen davon abhält, in gehobenere Führungspositionen aufzusteigen. Warum ist die unsichtbar? Weil man sie auf den ersten Blick nicht unbedingt sieht. Aber sie ist da und je weiter Frauen die Karriereleiter emporklettern, desto eher laufen sie eben Gefahr, dass sie gegen diese Decke stoßen. Und Forscherinnen und Forscher gehen vor allem davon aus, dass Geschlechterstereotype dabei eine wichtige Rolle spielen. Also Frauen werden zum Beispiel übrigens von Männern wie von Frauen gleichermaßen generell mehr Eigenschaften zugeschrieben, die mit einem verträglichen oder eher fürsorglichen Verhalten einhergehen, während Männer häufiger mit Adjektiven wie ehrgeizig oder durchsetzungsstark assoziiert werden. Und letztere Eigenschaften passen dann eben besser zu dem Bild, das wir häufig mit Führungskräften verbinden. Ja, Untersuchungen deuten zwar darauf hin, dass sich diese Stereotype inzwischen langsam verändern und dass zum Beispiel auch Frauen inzwischen mehr Eigenschaften zugesprochen werden, die früher eher als typisch männlich galten. Aber solche Veränderungen brauchen natürlich ziemlich lange, bis sie dann wirklich in den Köpfen der Menschen ankommen. Mhm. Und wenn Frauen es dann irgendwann geschafft haben, die gläserne Decke auch noch zu durchbrechen, dann stehen sie gemeinerweise irgendwann noch vor der gläsernen Klippe. Und es gibt Studien, die darauf hindeuten, dass Frauen häufiger ausgerechnet in Krisenzeiten die Chance bekommen, bis ganz in die Spitze zu kommen. Also wenn es der Branche zum Beispiel gerade eher schlecht geht oder wenn sich ein Unternehmen im Abwärtstrend befindet.
Aha.
Und in guten Zeiten werden dann eben häufiger eher Männer bevorzugt. Man geht davon aus, dass es damit zusammenhängt, dass man sich dann in Krisenzeiten bei Führungskräften eben doch eher andere Qualitäten wünscht. Also eben zum Beispiel Empathie oder Einfühlsamkeit, die dann eher als weiblich besetzt gelten. Und auch wenn man das jetzt ein bisschen als Kompliment an Frauen verstehen könnte, heißt das natürlich auch, dass Frauen einfach oft mit einem schwierigeren Umfeld und mit schwierigeren Grundvoraussetzungen konfrontiert werden. Und da müssen sie eben noch härter arbeiten, um eben in hohen Führungspositionen auch glänzen zu können. Mir ist natürlich an der Stelle nochmal wichtig zu sagen, dass auch Männer natürlich von diesen Effekten betroffen sein können. Also auch Männer können zum Beispiel in einer Beziehung den Hauptteil der Care-Arbeit übernehmen oder können dann ungewollt in Teilzeit irgendwie festsitzen oder auch ein Unternehmen irgendwie im denkbar schwierigsten Moment übergeben bekommen. Aber Frauen sind eben im Schnitt stärker davon betroffen. Und ich glaube, da muss man sich dann auch nicht wundern, dass dann diese Kaskade am Ende dazu führt, dass eben die Ungleichheit zwischen Männern und Frauen im beruflichen Bereich immer größer wird, je weiter wir quasi auf der Karriereleiter nach oben gucken.
Und Daniela, eine Sache interessiert mich auch noch, weil wir ja die ganze Zeit auch Zahlen hier präsentieren und so und die kommen aus der Wissenschaft und die Wissenschaft muss ich aber schon auch, da bin ich schon richtig informiert, auch durchaus selbst an die eigene Nase fassen. Ne? Also Frauen sind auch in vielen Forschungsdisziplinen stark unterrepräsentiert. Vielleicht kannst du mal erzählen, wo ist denn das vielleicht besonders stark ausgeprägt und wo liegen da vielleicht speziell die Gründe?
Ja, also das stimmt tatsächlich. Auch in der Wissenschaft sind Frauen unterrepräsentiert und zwar genauso wie bei den Chefposten in anderen Unternehmen umso stärker, je weiter man quasi die Karriereleiter nach oben schaut. Forscherinnen und Forscher sprechen im Zusammenhang auch von einer Leaky Pipeline in der Wissenschaft, also eine Art undichte Leitung, aus der Frauen dann bildlich gesprochen nach und nach herauströpfeln. Dieses Bild zeigt sich nämlich dann, wenn man sich anschaut, wie viele Frauen sich von ihrem Abschluss her eigentlich für ein Studium qualifizieren. Und dann sieht man, dass das eigentlich sogar ein bisschen mehr Frauen als Männer sind. Und bei den Studienanfängern und auch bei den Absolventen hat man dann ungefähr so eine 50-50-Verteilung zwischen den Geschlechtern, also im Prinzip so, wie man das sich idealerweise auch wünschen würde. Und dann scheiden Frauen aber nach und nach aus diesem Wissenschaftssystem aus und der Frauenanteil nimmt immer weiter ab, während der Männeranteil immer größer wird. Ja, das gilt sowohl für Hochschulen als auch für die Forschung an außerhochschulischen Instituten und auch für die Industrieforschung. Also in allen Bereichen sehen wir diesen Trend. Wenn man sich jetzt zum Beispiel den Hochschulbereich anguckt und guckt, wie viele Frauen und Männer promovieren, also einen Doktortitel erhalten am Ende, dann liegt der Frauenanteil hier schon nur noch bei ungefähr 44%. Und unter den Personen, die dann eine Professur an einer Hochschule erhalten, liegt der Frauenanteil dann nur noch bei 35-40%. Und bei den W3-Professuren, also bei den Professuren mit der höchsten Besoldungsstufe, sind es nur noch 26% Frauen. Und an Instituten außerhalb von Hochschulen zeigen sich ähnliche Trends, wenn man sich die Führungspositionen anguckt. Man kann das natürlich nicht so 100% vergleichen, aber der Trend ist recht ähnlich. Und in der Industrieforschung ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen sogar noch mal stärker. Und ja, wahrscheinlich hängt diese Entwicklung vor allem damit zusammen, dass die Weichen für wissenschaftliche Karrieren oft zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr gestellt werden. Und das ist dann eben genau die Zeit, wo Frauen häufig eben oft Kinder bekommen. Und weil sie eben im Schnitt immer noch stärker in die Kindererziehung eingebunden sind als Männer, sind sie eben dann in diesem karrieretechnischen sehr wichtigen Zeitraum eben im Nachteil. Natürlich sind diese Zahlen jetzt nur Durchschnittswerte. Also in geisteswissenschaftlichen Fächern trifft man entlang des Karrierewegs zum Beispiel deutlich mehr Frauen. Und da kommt man dann auch am Ende näher an dieses 50-50-Verhältnis ran. Man muss natürlich aber dazu sagen, dass bei den Studierenden die Studentinnen auch eben schon deutlich überrepräsentiert sind. Wir haben also auch einen deutlichen Überhang an Frauen, die eben ihr Studium beginnen. So. Und in den MINT-Fächern, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, da klafft die Lücke zwischen Männern und Frauen eben deutlich stärker auseinander. Und eben auch zu Ungunsten der Frauen.
Ja.
Und genau, hier gibt es tatsächlich ein ganz interessantes Phänomen, das Forscher 2018 als Gender Equality Paradox beschrieben haben, also als Gleichberechtigungsparadox. Und zwar konnten Forscher beobachten, dass das Interesse bei Frauen, eine Karriere eben in diesen MINT-Fächern anzustreben, abnimmt, je gleichberechtigter Männer und Frauen im Land sind.
Okay, krass.
Das ist ein ziemlich spannender Effekt. Und warum das ist, das wird tatsächlich auch heiß diskutiert in der Forschung. Eine These ist, dass Frauen eben in Ländern, in denen es um die Gleichberechtigung schon relativ gut bestellt ist, stärker dazu tendieren, ihre Studienfächer nach ihren Vorlieben und ihren Stärken zu wählen. Weil Untersuchungen zeigen, dass Jungen und Mädchen in Mathematik und Naturwissenschaften zwar oft gleich gut sind, aber Mädchen sind dann im Gegensatz zu Jungs eben oft noch zusätzlich im sprachlichen Bereich nochmal deutlich stärker. Dann könnte es sein, dass Mädchen eben stärker dazu tendieren zu sagen, gut, wenn das meine größte Stärke ist, dann gehe ich eben mit meiner Berufswahl auch eher in diese Richtung. Stereotype spielen da sicherlich auch eine gewisse Rolle. Also auch hier haben wir paradoxerweise die Beobachtung, dass in einem gleichberechtigten Umfeld Stereotype an einigen Stellen dann stärker zum Tragen kommen. Und fehlende Vorbilder sind natürlich auch ein Problem. Also
Klar. Die
Liste an Nobelpreisträgern ist lang. Die Liste an Nobelpreisträgerinnen ist deutlich kleiner, wenn man jetzt mal so in die ganz renommierte Ecke der Forschung schaut. Aber auch darunter gibt es schon Untersuchungen, die zeigen, dass Frauen eben deutlich seltener in Patenten oder auch als Autorinnen in wissenschaftlichen Veröffentlichungen genannt werden. Und zwar selbst dann, wenn sie an diesen Arbeiten eigentlich beteiligt waren. Dass sie hier quasi durchs Raster fallen, das scheint ihnen eben den Daten zufolge deutlich häufiger zu passieren als Männern.
Also auch bei der Wissenschaft muss man noch anpacken oder kann man noch anpacken. Und eine ganz interessante, ja, ein Gender Bias, den ich nicht kannte, bevor, es schon eine Weile her, aber hier im Podcast tatsächlich habe ich, glaube ich, jetzt erstmal davon gehört, ist ein Gender Bias in der Medizin. Und das ist vielleicht auch was, wo viele Leute erstmal gar nicht dran denken, weil ja, ne, man eher so an die Pay Gap oder sowas dann denkt oder an eine Gleichberechtigung im Berufsfeld oder so. Frauen werden tatsächlich oder wurden zumindest lange schlechter oder teilweise auch falsch behandelt.
Ja, das kann ziemlich gut sein, dass du das hier im Podcast gehört hast, weil wir haben auf Spektrum auch schon relativ viel dazu gehabt. Vielen ist das vielleicht gar nicht bewusst, dass es eben Gleichberechtigung oder Ungleichberechtigung eben nicht nur sozusagen auf der Ebene der politischen Teilhabe gibt, wo man ja eben relativ oft drüber spricht, sondern auch im medizinischen Bereich. Und zwar auf zwei ganz unterschiedlichen Ebenen. Und die muss man hier auch ein bisschen differenzierter betrachten. Zum einen haben wir Unterschiede im Gesundheitszustand zwischen Männern und Frauen. Und diese Unterschiede betreffen eben vor allem, also fallen vor allem zu Ungunsten der Männer aus. Das fängt schon mit dem an, was, glaube ich, den meisten noch recht bekannt sein dürfte. Also, dass Frauen nämlich eine höhere Lebenserwartung haben als Männer. Männer und Frauen trennen so im Schnitt fast 5 Jahre.
Ja.
Männer erleiden zum Beispiel aber auch häufiger tödliche Arbeitsunfälle. Und auch ihr Gesundheitsverhalten unterscheidet sich von dem von Frauen. Also Männer rauchen zum Beispiel häufiger und haben damit auch ein höheres Risiko, an Lungenkrebs zu erkranken und eben auch zu sterben. Außerdem achten sie im Schnitt auch ein bisschen weniger auf ihre Gesundheit, ernähren sich nicht so gut und gehen auch seltener zu Vorsorgeuntersuchungen. Und ja, damit sind sie im Prinzip auch in der Gesundheitsprävention einfach an einigen Stellen schlechter zu erreichen als Frauen. Die andere Seite betrifft dann eben die Gesundheitsversorgung. Hier sind tatsächlich die Frauen dann im Schnitt eher im Nachteil. Denn lange Zeit sind Frauen tatsächlich kaum als Versuchspersonen in medizinischen Studien mit einbezogen worden. Ja, auch heute sind sie immer noch häufig nicht so stark in der medizinischen Forschung repräsentiert, wie sie das eigentlich sein müssten. Und das hat dann eben zur Folge, dass viele Krankheiten anhand der Symptome beschrieben wurden, die Männer entwickelt haben. Und dass eben auch viele Medikamente und viele andere Therapien hauptsächlich an Männern getestet wurden.
Mhm.
Und in den 70er Jahren hat die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA sogar mal zeitweilig explizit die Anweisung veröffentlicht, dass man Frauen im gebärfähigen Alter als Probandin von medizinischen Studien ausschließen sollte. Das Problem dahinter ist, dass Frauen nun mal schwanger werden können. Und Medikamente an Schwangeren zu testen, ist verständlicherweise heikel.
Ja.
Das ist also eine Vorsichtsmaßnahme, die man vor allem auch nach dem Contergan-Skandal eben in Kraft gesetzt hat. Also Contergan, wer sich noch erinnert, das war ein Beruhigungsmittel, das damals zu schweren Schädigungen bei Babys geführt hat, nachdem Frauen das eben in der Schwangerschaft eingenommen haben. Und solche Fälle wollte man natürlich dann auf jeden Fall vermeiden. Und vor allem wollte man natürlich nicht riskieren, dass sowas in Zulassungsstudien passiert.
Ja.
In Tierversuchen kann man eben nicht sicher ausschließen, dass genau solche Effekte eben dann, die sozusagen das ungeborene Kind treffen, eben auftreten können. Ein anderer Grund, warum Frauen eher unliebsame Testpersonen sind, ist natürlich auch, dass ihr Zyklus sie so ein bisschen kompliziert macht. Also ihre Hormonlevel schwanken ja im Laufe des Monats und vielleicht gibt es auch noch Verhütungsmittel, die irgendwie in diesen Cocktail mit eingreifen. Und das kann dann eben unter Umständen die Ergebnisse von Arzneimitteltests beeinflussen. Das heißt also, man muss auf solche Effekte kontrollieren. Ja, oder man muss eben so viele weibliche Versuchspersonen dann einbeziehen, dass sich solche Effekte auch wieder rausmitteln am Ende. Und das kann man machen, aber das ist natürlich einfach was, was man zusätzlich bedenken und beachten muss. Und das Problem, das wir dann einmal kriegen, ist eben, dass Männer und Frauen nun mal einen unterschiedlichen Körper haben. Männer haben ein X- und ein Y-Chromosom, Frauen haben zwei X-Chromosomen. Und das führt dann eben auch dazu, dass ihr Immunsystem, der Stoffwechsel und zum Beispiel aber auch das Herz-Kreislauf-System teilweise anders arbeiten. Und ja, inzwischen gibt es Studien, die sogar zeigen, dass die Weiterleitung von Schmerzreizen bei Männern und Frauen teilweise ein bisschen unterschiedlich funktioniert. Und ja, das heißt dann eben auch, dass Krankheiten manchmal eben unterschiedliche Arten haben, wie sie entstehen und dann eben auch unterschiedlich behandelt werden sollten. Und wenn ich dann hingehe und quasi meine Medikamente und meine Therapien hauptsächlich an einer der beiden Gruppen teste, also in dem Fall eben an Männern, dann habe ich natürlich ein gewisses Problem am Ende. Nämlich zum Beispiel, dass, wie wir heute wissen, manche Medikamente einfach schlechter bei Frauen wirken als bei Männern. Oder dass sie zum Beispiel mehr Nebenwirkungen haben. Frauen sterben zum Beispiel auch ein bisschen häufiger an Herzkrankheiten und das, obwohl Männer eigentlich häufiger betroffen sind.
Ja, das ist krass.
Das hängt eben unter anderem damit zusammen, dass Frauen bei einem Herzinfarkt auch zum Teil andere Symptome haben als Männer. Und die Symptome, die die meisten von uns aber mit einem Herzinfarkt assoziieren, das sind eben die Symptome, die klassischerweise Männer erleben. Und Frauen bekommen deshalb seltener rechtzeitig Hilfe. Sie suchen sich auch seltener rechtzeitig Hilfe, weil sie eben die Symptome selber gar nicht so auf dem Schirm haben. Und auch Ärzte haben manchmal Schwierigkeiten, diese Symptome bei Frauen dann richtig zu deuten. Dann gibt es natürlich auch ganze Krankheitsbilder, die man natürlich eigentlich nur bei Frauen untersuchen kann und die eben deshalb bis heute zum Teil auch ziemlich schlecht erforscht sind. Endometriose ist da, glaube ich, so ein prominentes Beispiel für. Die Krankheit wurde lange übersehen, weil man dachte, naja, halt normal, wenn Frauen während der Periode irgendwie Schmerzen haben. Und erst in den vergangenen Jahren hat man dann eben nach und nach festgestellt, nee, das ist in den meisten Fällen eben dann doch nicht so normal, sondern da steckt eben eine Krankheit dahinter, die hat bestimmte Ursachen, nämlich das Gewebe, das der Gebärmutterschleimhaut ähnelt, dann auch im Bauch und im Beckenraum wuchert und ja, dann eben teils starke Beschwerden verursacht. Und diese Ursachen, die kann man eben auch behandeln und vielfach aber eben leider nicht so gut und nicht so leicht, wie man sich das wünschen würde. Da hat die Forschung ein bisschen geschlafen und da hat sie jetzt viel nachzuholen an dem Punkt. Mal ganz abgesehen davon, dass man Menschen mit Schmerzen natürlich grundsätzlich ernst nehmen und nicht irgendwie das Ganze auf ja, Frauen oder umgekehrt eben auch Männerprobleme ja, abschieben sollte. Also es gibt umgekehrt natürlich auch genauso Krankheiten, die bei Männern häufiger übersehen werden. Also typischerweise sowas wie Depressionen oder Osteoporose, was eher so den Anstrich als Frauenkrankheit hat.
Mhm.
Und ja, deshalb ist es letztlich, glaube ich, auch auf allen Ebenen wichtig, dass wir so eine geschlechtssensible Medizin entwickeln, die eben auch beide Geschlechter an den verschiedenen Stellen richtig berücksichtigt. Und in der Forschung haben sich zum Glück die Leitlinien und Empfehlungen deshalb auch an vielen Stellen schon in diese Richtung verändert. Aber man muss eben auch ehrlich sagen, dass wir vom Idealzustand einfach noch ein ganzes Stück entfernt sind. Das spiegelt sich zum Beispiel auch im Gender Equality Index wieder, den ich ja schon erwähnt hatte. Wenn man sich da jetzt so die Werte aus den einzelnen Bereichen für Deutschland anschaut, da kann man zwar sagen, dass wir im Bereich Gesundheit noch mit Abstand die besten Werte erzielen, aber da sind wir eben auch noch ein ganzes Stück vom Maximum von 100 entfernt.
Ja, sehr, sehr spannend. Also wir haben jetzt aus ganz vielen Bereichen Ungleichheiten gehört, Daniela. Wenn wir jetzt nochmal gucken, was dir vielleicht so Hoffnung macht, wenn es um das Thema geht, welche wissenschaftlichen Erkenntnisse wären das denn? Wo sehen wir vielleicht auch Fortschritte?
Eigentlich sehen wir zumindest, wenn wir uns Deutschland und die EU als Ganzes anschauen, in allen Bereichen Fortschritte. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel den Wert des Gender Equality Index anschaut, dann hat er sich in den vergangenen 15 Jahren eigentlich stetig verbessert. Und wenn man natürlich jetzt nochmal ganz weit an den Anfang zurückgeht, also zu den Wurzeln des Weltfrauentages, dann hat sich natürlich im Vergleich zu damals, also zum Anfang des 20. Jahrhunderts, einfach enorm viel verbessert. Und ja, das macht in meinen Augen eben auch enorm viel Hoffnung, dass wir eben so viel erreicht haben, dass wir jedes Jahr aufs Neue immer wieder sehen, dass man trotzdem eben noch mehr erreichen kann, auch wenn, ja, wenn es wahrscheinlich diese Unkenrufe immer schon gab, dass man ja eigentlich schon am Ziel angekommen ist und dass es ja gar nichts mehr zu tun gibt. Genau, und gleichzeitig zeigt uns die Forschung eben ja auch noch ganz viele Stellschrauben auf, an denen man eben noch drehen kann, wenn man die Situation jetzt weiter verbessern möchte. Das ist im Prinzip das Gute daran, also je besser wir verstehen, an welchen Punkten Gleichberechtigung eben auch gerade noch hakt, desto besser können wir dann natürlich auch erkennen, wo wir als Gesellschaft mit Maßnahmen noch ansetzen können.
Mhm.
Genau, und das heißt natürlich nicht, dass wir uns jetzt auf unseren Erfolgen ausruhen sollten. Und leider heißt es auch nicht, dass sich die Dinge nicht vielleicht auch wieder zum Schlechteren verändern können, wenn wir jetzt nicht dranbleiben und wenn uns das Thema irgendwann nicht mehr wichtig ist. Es gibt noch einiges zu tun, aber gleichzeitig bin ich davon überzeugt, dass wir eben auch eine Menge Mittel in der Hand haben, womit wir das Ganze eben als Gesellschaft noch viel weiter nach vorne bringen können.
Daniela, das ist eigentlich schon ein schönes Schlusswort, aber ich habe trotzdem noch eine Frage zum Ende.
Gerne.
Und zwar würde ich gerne mal noch wissen, so, wir haben ja jetzt einige Sachen genannt, von denen Teile, glaube ich, bekannter sind, Teile vielleicht auch weniger bekannt, aber was ist denn was, wo du sagen würdest, das unterschätzen wir gnadenlos, wenn wir über Gleichstellung und Gleichberechtigung sprechen? Also gibt es Aspekte, wo du sagst, die kommen wirklich viel zu wenig vor in diesem öffentlichen Diskurs?
Ja, also ich würde sagen, neben so einzelnen Bereichen wie das Thema zum Beispiel Gender Health Gap oder eben auch den ganzen Bereich Gewalt, der häufig nicht so mit diesem Gleichberechtigungsthema so direkt assoziiert wird, finde ich es eigentlich auch ein bisschen schade, dass wir Gleichstellung immer als Frauenthema sehen. Also ich meine, wir sprechen jetzt hier natürlich auch zum Weltfrauentag, also wir haben es gerade auch zum Frauenthema gemacht,
ja.
Aber eigentlich betrifft das Thema Gleichstellung oder eben Gleichberechtigung ja alle. Also erst recht, wenn man natürlich über das Thema Geschlecht hinausguckt. Ja, es gibt ja auch noch viele andere Formen von Ungleichberechtigung und Diskriminierung. Aber selbst wenn man sich eben nur dieses Feld der Geschlechtergerechtigkeit anschaut, weil wir natürlich eigentlich von Gleichberechtigung alle profitieren können. Also nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Weil viele gesetzliche Regelungen, die es gibt, inzwischen auch nicht immer nur zwingend Frauen schützen, sondern auch sozusagen einfach das Minderheitengeschlecht schützen. Und das können in manchen Konstellationen eben auch Männer sein, die dann eben auch besondere Rechte haben und besondere Vorteile bekommen, wenn sie sozusagen in eine Minderheit geraten an manchen Stellen.
Mhm.
Darüber hinaus muss man natürlich auch sagen, wenn wir Frauen als Gesellschaft in bestimmte Rollen drängen, dann drängen wir Männer eben in die anderen Rollen. Und das ist auch nicht gut und führt, glaube ich, an vielen anderen Stellen dann zu Problemen. Und in meinen Augen profitieren wir am Ende einfach alle von einer gleichberechtigten Welt, in der sich jeder frei von struktureller Benachteiligung auch nach seinen eigenen Präferenzen und Vorlieben entfalten kann. Und ja, das ist eben genau der Punkt, den wir uns in meinen Augen noch ein bisschen mehr vor Augen führen sollten, wenn wir über Gleichberechtigung sprechen.
Absolut, Daniela. Das war jetzt ein noch schöneres Schlusswort. Gut, dass wir darüber noch gesprochen haben. Ich sage dir vielen, vielen Dank für deine Expertise und die ganzen Daten, die du uns hier geliefert hast.
Vielen Dank für deine spannenden Fragen.
Ja, gerne.
Es hat auch sehr viel Spaß gemacht, die Antworten herauszufinden.
Sehr gut, das freut mich sehr. Dann sage ich für diese Woche einfach vielen, vielen Dank. Mach's gut. Und von uns vom Spektrum Podcast war's das. Bis nächste Woche allerdings nur. Denn dann, klar, gibt's wieder eine neue Folge von uns. Bis dahin sage ich euch danke fürs Zuhören. Seid gern auch kommende Folge wieder dabei. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr den Podcast abonniert, kommentiert, bewertet und teilt. Das hilft uns sehr. Auch dafür vielen, vielen Dank. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage tschüss und macht's gut und einen schönen Frauentag.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.